Ich bin Kirsten und von Hause aus Körpertherapeutin, so das ist mein erster Beruf. Ich habe dann auch noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und bin seit langen Jahren Physiotherapeutin mit Schwerpunkt Behandlung ME-CFS-Patienten und habe dann auch noch ein Masterstudium drangehängt 2020, wo ich noch eine weitere Qualifikation bekommen habe oder einfach noch sehr viel mehr in das Krankheitsbild eintauchen durfte im Rahmen meiner Masterarbeit Umgang mit systemischer Belastungsintoleranz bei Menschen mit ME-CFS. Also von daher habe ich dann ja ein Background, das ist so mein Background, genau.
Das heißt, du hast dich auch schon vor der Corona-Pandemie mit dem Thema beschäftigt.
Genau, ja. Die Pandemie war im März 2020 und meine Masterarbeit habe ich ja schon 2019 angemeldet oder 2018. Auf jeden Fall im September 2020 dann abgegeben. Und ich war, also die Krankheit gibt es ja schon sehr lange, die gibt es ja schon vor der Pandemie, die gibt es ja schon seit über 50 Jahren, ist sie verschlüsselt als neurologische Erkrankung im ICD-10, jetzt ICD-11 und ja, ist halt bisher immer hinten runtergefallen, wurde weitestgehend ignoriert von Gesundheitssystemen, Medizin, Forschung, Wissenschaft. Also ja, ein Achtzigstel aller Deutschen sind betroffen von ME-CFS tatsächlich. Das ist so. Ich habe das vorhin gerade nochmal ausgerechnet. Moment mal, ja genau. Also laut aktuellen Schätzungen von führenden Forschern zu ME-CFS beträgt die Betroffenenzahl in Deutschland tatsächlich 1 Million ME-CFS-Betroffene. Und das ist wirklich jeder 80. Das ist enorm und das muss man sich vor Augen halten, was das bedeutet, was diese ganze Ignoranz und dieses Verkennen dieses Krankheitsbildes bedeutet bei so einer enormen Zahl von Betroffenen. Was das für ein ja, sozialpolitischer und auch medizinpolitischer Missstand ist.
Und du bietest jetzt einen Bewegungskurs an für Betroffene. Wer kommt zu dir in den Kurs?
Genau, es gibt ja 4 verschiedene Schweregrade. Und ja, mein Kurs richtet sich aktuell, weil es eine Präsenzveranstaltung ist, aktuell an Betroffene, die das Haus noch verlassen können, für die aber auch dieser zusätzliche Termin und auch diese Anfahrt zum Kursort noch nicht so eine große Belastung darstellt, dass sie dann infolgedessen aufgrund der systemischen Belastungsintoleranz, das ist ja das Kardinalsymptom der Erkrankung, crashen, also eine krasse Zustandsverschlechterung bekommen oder auch nur riskieren. Ja. Der Kurs ist so ausgerichtet, dass man kommt, wenn man die Kraft dazu hat. Man muss sich nicht verbindlich anmelden für 8 oder 10 Termine. Man muss nicht im Voraus bezahlen. Man zahlt, wenn man kommen kann, wenn man ja in der Lage ist, aus dem Haus zu gehen an diesem Tag, um an diesem Kurs teilzunehmen abends.
Und was passiert dann da?
Gute Frage. Also es geht ganz arg drum, erstmal sich selber wahrzunehmen, den eigenen Körper wahrzunehmen in dem momentanen Ist-Zustand. Und da eine Einschätzung auch vorzunehmen und da auch Experte so zu werden vom eigenen Ist-Zustand, vom körperlichen Zustand, der ja nie gesund ist. Also gesund gibt es ja nicht. Die Krankheit definiert sich ja darüber, dass man 50% seines Aktivitätsniveaus im Vergleich von vor Krankheitsausbruch verloren hat. Und von daher ist ja immer 50% Krankheit und 50% Gesundheit in der Waagschale. An guten Tagen. Und wenn es jetzt ein schlechterer Tag ist, dann, ja, dann muss man das entsprechend einschätzen können, seine Grenzen, also die körperliche Belastbarkeit einschätzen können.
Das ist quasi auch ein Ziel, diese Grenze besser wahrnehmen zu können und zu lernen und dadurch auch weniger Grenzüberschreitung stattfinden zu lassen, um der Krankheit eben etwas entgegenzusetzen.
Ein bewegungspädagogisches Ziel des Kurses wäre oder ist ganz klar, die eigenen körperlichen Grenzen besser wahrzunehmen, besser zu spüren, um innerhalb dieser vorgegebenen, sehr eingeschränkten Energiereserven zu bleiben und sein Leben danach auszurichten und auch auf Basis dieser Einschränkungen und Behinderungen zu gestalten.
Ja, und also trotzdem stelle ich mir vor, dass ja Bewegung auch für Betroffene total wichtig ist, ne? Weil Muskulatur baut ab, Gelenke versteifen. Also dass ich trotz der Erkrankung in Bewegung bleiben muss, auf eben die mögliche Art. Also darum geht es wahrscheinlich auch irgendwie, stelle ich mir vor.
Gar nicht so sehr tatsächlich. Also komischerweise, wenn man jetzt nicht komplett bettlägerig ist, was ja leider auch ganz oft passiert mit dieser Erkrankung, das ist auch Pflegegrad 4, Pflegegrad 5, das sind ja dann so die schwersten Fälle, wo Bettlägerigkeit mit einhergeht, da wird natürlich Muskulatur abgebaut. Aber die anderen Schweregrade, die noch zum Kurs kommen können, die haben in der Regel keinen Muskelabbau und da werden auch keine Gelenke sich versteifen. Das ist ganz faszinierend einerseits und auch schön. Und wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber das ist so. Es geht nicht grundlegend um Muskelerhaltung oder Muskelaufbau oder Gelenkbeweglichkeit so im klassischen Sinn, wie man Physiotherapie kennt und denkt, sondern es geht noch um was ganz anderes, was ich gern auch noch näher erklären möchte.
Sehr gerne, ja. Um was geht's?
Ja, in dem Kurs geht es, wie schon gesagt, darum, innerhalb der eigenen Belastungsgrenzen sich minimal zu bewegen. Dieses minimale Bewegen, ich habe den Kurs ja auch Minimal Movement genannt, das ist mein eigener Kurs. Dieses Konzept habe ich sozusagen entwickelt, ist auch ein bisschen die Quintessenz meiner Masterarbeit und auch meiner, ich sage jetzt einfach mal, Expertise als Physiotherapeutin und Bewegungspädagogin und natürlich auch und basiert natürlich auch ganz arg auf meiner Erfahrung und meinem Wissen als Selbstbetroffene. Ja, also es geht um viel mehr. Es geht vor allem darum, wenn man dann diese Aufmerksamkeit auf den Körper und auf seine Belastungsgrenzen gerichtet hat und auch das beibehält, diese Aufmerksamkeit auf den Körper, geht es darum, das Nervensystem zu regulieren, weil wir wissen, dass die Erkrankung einhergeht mit einer Fehlregulation auf Ebene des Nervensystems.
Wie funktioniert das?
Ja, gute Frage. Wir brauchen hier einen Ansatz bei dieser Erkrankung, der tatsächlich ein Stück weit meditativ ist, körpermeditativ könnte man vielleicht sogar sagen. Und der auf jeden Fall vegetativ wirksam ist, würde ich jetzt auch noch sagen. Das Nervensystem besteht auch aus einem Teil, der Vegetativum genannt wird, also ein vegetatives Nervensystem. Das geht jetzt natürlich hier alles ein
bisschen... Schon mal gehört, aber...
Das vegetative Nervensystem ist verantwortlich für alle Körperfunktionen, die Vitalfunktionen ausmachen. Die Atmung, Herzschlag, Kreislauf,
Verdauung. Alles, was einfach von sich aus läuft.
Genau, eigentlich. Ja, genau. Und da, was wir auch willentlich nicht so beeinflussen können. Deswegen machen wir da auch keine Übungen, die ich irgendwie anleite und die jetzt irgendwie willentlich ausführbar sind, sondern wir arbeiten auch ganz viel mit Vorstellungen, mit Körperwahrnehmung und diese minimalen Bewegungen, die sind manchmal sogar so klein, dass man sie gar nicht von außen sehen kann. Komm doch einfach mal zum Kurs, du darfst gratis teilnehmen zum Schnuppern, damit du dir wirklich noch ein besseres Bild machen kannst. Es ist auch wirklich sehr schwer zu beschreiben, was wir da machen, weil es einfach ja, so ungewöhnlich ist. Wir liegen auf jeden Fall alle, das ist klar, weil wir natürlich auch diese orthostatische Fehlregulation, also dieses ganze Herz-Kreislauf-Thema, was auch ja aus der Bahn ist bei dieser Erkrankung, das wollen wir auch nicht stressen, da wollen wir auch nicht unnötig Stress aufbauen und Energie verbrauchen. Wir liegen, das ist schon mal die Grundposition, das ist auf der Seite, auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Und dann ja, gehen wir mit der Aufmerksamkeit auf unseren Körper gerichtet in ganz kleine, feine Bewegungen. Der Atem wird auch mitgenommen. Wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit auf den Körper gerichtet, bewegen wir uns minimalistisch. Ja, genau. Und es ist auch ein ganz großes Thema, anzukommen mit dem Körper, da wo wir sind, also in dem Fall auf dem Boden, auf der Matte, so viel wie möglich Spannung loszulassen, den Körper, das System zu detonisieren, Spannung abzubauen, weil eben alles in diesem übererregten Zustand so auf 7:30 hängt. Das Nervensystem ist dysreguliert im Sinne von, der Sympathikus feuert und hat diesen Fight-and-Flight-Modus die ganze Zeit aktiviert und der Parasympathikus kann dem nichts mehr entgegensetzen und ist so wie lahmgelegt.
Und die wieder so ein bisschen miteinander zu versöhnen und
Das sind Gegenspieler, die das Vegetativum, also dieses autonome Nervensystem, regulieren, die so im Miteinander, in einem guten, ausgewogenen Miteinander uns durch den Tag bewegen sollten im besten Sinne. Und bei dieser Erkrankung ist halt ganz klar, dass auch aufgrund der Autoimmunprozesse, das ist mittlerweile auch belegt wissenschaftlich, dass da wichtige Rezeptoren im Vegetativum angegriffen werden durch Autoantikörper, Autoimmunprozesse, die dieses Ungleichgewicht im vegetativen Nervensystem verursachen. Es geht immer darum, vegetativ wirksam anzusetzen bei dieser Erkrankung, bei der Therapie dieser Erkrankung, bei irgendeinem Hilfsangebot.
Ich würde gerne noch kurz Pflege gerade, die du angesprochen hast, oder überhaupt, also das Kassensystem, was diese Krankheit noch nicht so richtig erfasst. Also Betroffene stehen oft alleine da, auch finanziell mit ihrer Erkrankung. Und ist jetzt dein Kurs zum Beispiel abrechenbar über eine Krankenkasse? Es hat vielleicht jetzt nochmal mehr Faktoren so, deine eigene Zulassung und sowas. Aber magst du dazu vielleicht noch irgendwie ein, zwei Worte sagen?
Diese Frage geht jetzt sehr in Richtung sozialmedizinische Versorgung oder überhaupt medizinische Versorgung, weil jede Anerkennung von einer Behinderung oder von einer Einschränkung, von einer Hilfsbedürftigkeit, von einer Pflegebedürftigkeit sollte eigentlich auch die entsprechenden Instanzen greifen lassen, so zum Beispiel, dass ein Grad der Behinderung ausgestellt wird vom Versorgungsamt oder ein Pflegegrad eingeschätzt wird vom medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkassen vorgeschlagen wird und der auch adäquat übernommen wird von den Kassen dann. Das alles ist nicht gegeben. Genau, ich habe noch einen ganz tiefen Einblick, weil ich die Selbsthilfe ME-CFS inklusive Post-Covid-ME-CFS Freiburg vor 15 Jahren, 2009, gegründet habe und da auch ganz tiefe Einblicke habe in diese, wie soll ich sagen, ja, leiseste humanitäre Katastrophe, was die Versorgung und die medizinische Versorgung und auch die soziale Versorgung dieser Menschen anbelangt. Es werden in der Regel nicht die adäquaten Pflegegrade zugesprochen. Es werden in der Regel nicht die Erwerbsminderungsrenten, Voll- oder Teilerwerbsminderungsrenten der deutschen Rentenversicherung zugesprochen. Es werden in der Regel nicht die angemessenen Grade der Behinderung vergeben und so weiter. Es werden Kinder immer noch in Obhut genommen vom Jugendamt, weil die Eltern angeblich der Schulpflicht nicht nachkommen, obwohl die Kinder todkrank zu Hause im Bett liegen und wirklich nicht mehr können. Es ist so ein verheerender Missstand auf allen Ebenen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diese Sendung reingehört, aber das haben wir jetzt gerade angesprochen und deswegen will ich das auch doch am Rande zumindest gesagt haben. Der Kurs richtet sich natürlich an Betroffene, die noch aus dem Haus gehen können, die noch die Kraft haben, diesen Weg hin und zurück zu schaffen und noch die Kraft haben, eine Stunde Aufmerksamkeit auf ihren Körper zu richten und sich minimalistisch zu bewegen dabei, mit dem Ziel, auch irgendwo zu intervenieren, therapeutisch, irgendwo auch einen Fuß in die Tür zu kriegen, einen minimalen therapeutischen oder Versorgungsbeitrag zu leisten, weil es keine Therapie, keine Versorgungsangebote gibt, selbst die Uniklinik Freiburg. Und ich habe da Vertreter eine sehr kritische Position, weil ich auch sehr viel mitbekomme. Versorgt diese Patienten nicht in der Art und Weise, also im Grunde gar nicht. Es gibt keine Anlaufstelle für, zumindest nicht für Erwachsene, die ME/CFS haben. Und der Kurs ist natürlich so ausgerichtet, dass man jetzt nicht eine Kursgebühr im Voraus bezahlen muss und dann für 10-mal bezahlt hat und dann nur 3-mal kommen kann, weil man ja gar nicht die Kraft hat, die anderen 7 Male es ausfallen lassen muss spontan, weil man gerade eine Zustandsverschlechterung, eine für diese Erkrankung spezifische Zustandsverschlechterung nach einer minimalen Überbelastung hat. Diese Überbelastung kann ja wirklich schon allein durch, bei Schwerstbetroffenen allein durch einmal zu viel Umdrehen im Bett passieren, und bei mittelgradig oder leicht Betroffenen kann das einfach nur ein Zusatztermin außer Haus sein, zum Beispiel zu so einem Kurs zu gehen. Also die Leute, ich motiviere die auch, mir bis mittags 13 Uhr Bescheid zu sagen, ob sie kommen können oder nicht. Und dann können sie erst einschätzen, ob sie abends diese Kraft haben, die sie brauchen. Geplant ist auch ein Online-Kurs, ein Online-Format ab 2025, damit auch die davon profitieren können, die eben nicht regelmäßig oder vielleicht auch gar nicht mehr das Haus verlassen können, was bei dieser Erkrankung 25% der Betroffenen ausmacht.
Krasse Zahl.
Wir brauchen auch dringend noch ehrenamtlichen Fahrdienst, der Leute, Betroffene im Stadtgebiet, abholt, weil es für die Betroffenen auch ganz toll ist, zu kommen, sich auszutauschen, an irgendeiner Präsenzveranstaltung teilnehmen zu können, die jetzt nicht nur online ist, weil die sind eh schon die halbe Zeit hausgebunden, und irgendwo rauszukommen aus den eigenen 4 Wänden. Und da brauchen wir eigentlich auch dringend noch einen ehrenamtlichen Fahrdienst, der einfach im Stadtgebiet abends gegen 6 die Leute einsammelt und ja, sie um 7:30 am Kurs dann wieder abholt.
Und also wenn ihr das jetzt hört und ein Auto habt und ein bisschen Zeit, wichtiges zu tun. Du hast jetzt auch gerade noch diesen Austausch angesprochen. Das, denke ich, ist auch total cool, dass sich Betroffene treffen können. Aber wir sind eigentlich meine Zeit auch rum.
Es gibt Freiplätze. Es gibt Freiplätze en masse. Also es wäre auch toll, wenn der Kurs noch sich weiter verbreiten würde und noch mehr Leuten helfen könnte. Ja, es darf sich noch verbreiten. Ich freue mich über weitere Teilnehmende.
Und ihr trefft euch hier auf dem Kreta-Gelände in der Adlerstraße 12 im Bewegungsraum.
Genau, jeden Donnerstagabend, 18.15 Uhr ist Aufbau. Wir richten uns ein vegetativ wirksames Plätzchen ein und 6:30 beginnen wir dann. Wir machen auch nicht länger als 1 Stunde und im Grunde machen wir nichts anderes, als uns eine Auszeit von diesem neuroimmunen Stress, der den ganzen Tag im System sich breit macht und hochpotenziert, zu nehmen. Wir nehmen uns eine Pause von der Erkrankung. In der Hoffnung, dass das, also es reguliert auf jeden Fall das Nervensystem, das ist die Rückmeldung nach jedem Kurs. Wir machen immer so ein kleines Sharing. Es ist eigentlich grunddurchgehend die Rückmeldung, dass das Nervensystem am Ende des Kurses sich neu reguliert hat, neu diese Gegenspieler Sympathikus und Parasympathikus wieder irgendwo ein Stück weit in Einklang gefunden haben. Und im besten Falle, wenn wir das eigentlich ganz oft machen würden und regelmäßig, dann würde es sogar auch das Nervensystem ein Stück weit modulieren und einen therapeutischen Effekt haben. Davon bin ich überzeugt.
Ja, danke dir.
Also wie gesagt, ich könnte hier Stunden reden, weil ich eben so viele Zugänge habe.
Und das ist mega spannend auch,
meine Masterarbeit zum Thema geschrieben habe und die ganze Zeit an furchtbaren Fällen dran bin, Familien zum Jugendamt begleite, an runden Tischen mit Ärzten zusammensitze und irgendwie versuche, dieses Medizinsystem wachzurütteln. Jetzt ist gerade wieder, eigentlich würde ich das noch total gerne sagen.
Sprich, es läuft.
Jetzt gerade ganz aktuell wurden wieder Long-Covid-Patienten angeschrieben zur Rekrutierung einer Trainingsstudie bei Long-Covid. Das Schreiben ging am 30. Oktober raus von der Uniklinik Freiburg. Ich nehme an, es ist eine Fortführung oder es ist im Rahmen der großen Epilog-Studie, die schon länger läuft in Baden-Württemberg, in allen Uniklinika. Und in ME-CFS-Patientenreihen herrscht blankes Entsetzen darüber, dass da von Fitness gesprochen wird, dass da dreimal die Woche Ausdauertraining gemacht werden soll, dass da zweimal die Woche Krafttraining gemacht werden soll im Rahmen dieser achtwöchigen Studie. Wir sind entsetzt darüber, dass hier eventuell potenziell ME-CFS-Betroffene, die ja auch durch Long-Covid oder durch Covid-ME-CFS haben, das ist ja eine ganz häufige und auch eigentlich die schwerste Form von Long-Covid, dass diese Patienten nicht gewarnt werden, dass die da ins offene Messer laufen gelassen werden durch so eine Trainingstherapie-Studienausschreibung seitens Uni. Wir können das eigentlich alle gar nicht fassen. Es ist ein Riesenaufschrei durch die Patientenschaft gegangen in Freiburg und Umgebung, das kann ich sagen. Ich bin ja da am Ball in verschiedensten Gruppen. Also ich sehe das mehr als kritisch, was da passieren kann. Von Forschungsgeldern gefördert auf staatlicher, also ja, politischer, landespolitischer, medizinischer Ebene, das grenzt an Körperverletzungen. Wenn da wirklich ME-CFS-Betroffene darunter sind, die das selber noch nicht wissen, dass sie ME-CFS zum Beispiel haben, die selbst noch nicht aufgeklärt sind über dieses wichtigste Kardinalsymptom der Erkrankung, nämlich systemische Belastungsintoleranz. Wenn die an einer Trainingsstudie teilnehmen, dann verschlechtert sich ihr Zustand nicht nur temporär, sondern im schlimmsten Fall auch dauerhaft. Wir verzeichnen auch Suizide aufgrund von Fehlbehandlungen seitens Kliniken und Ärzten, Reha-Kliniken und Ärzten und anderen Therapeuten. Bin ich sozusagen Zeitzeugin, bin auch immer noch entsetzt, dass dass noch keine politisch motivierte große Aufklärungskampagne in Deutschland hinsichtlich ME-CFS und vor allen Dingen auch hinsichtlich dieses wichtigsten zu berücksichtigenden Symptoms systemische Belastungsintoleranz stattgefunden hat. Das müsste eigentlich jeder Arzt, jeder Therapeut über dieses Krankheitsbild und auch dieses wichtigste Symptom Bescheid wissen, weil eben diese Gefahr, dieses Risiko der Fehlbehandlung so groß ist und so verheerende Wirkungen hat. Und ja, man könnte es auch Körperverletzung nennen, was passieren kann. Ich möchte das niemandem unterstellen. Schlussendlich ist jeder Patient natürlich selbstverantwortlich für seine Gesundheit und was er für Therapien in Anspruch nimmt und was für therapeutische Empfehlungen. Aber es passiert einfach sehr oft durch diese Unaufgeklärtheit, auch in der ganzen Zivilbevölkerung, dass Betroffene nicht wissen, dass sie ME-CFS haben, zum Arzt gehen, die Symptome schildern, falsch diagnostiziert werden, der Arzt ME-CFS belächelt oder, wenn er es kennt, völlig falsche Annahmen über die Inhalte dieses Krankheitsbilds hat und dann es zu Aktivierungs- und Kräftigungs- und sonstigen Maßnahmen kommt, die alle in Körperverletzung münden können.